Am 23. April haben die Specialty Coffee Association of America, die SCA, und das CQI, das Coffee Quality Institute, die Kaffeesensorikwelt geschockt. Der Grund war der: Die Ausbildung zum Q-Grader, vergleichbar mit dem Weinsommelier, also die höchste Sensorikausbildung in der Kaffeebranche, wurde 2 Jahrzehnte vom CQI verantwortet. Und dann, ziemlich aus dem Nichts, wurde am 23. April verkündet, dass nun die SCA das übernimmt. Es wurde als große Neuerung, als Quantensprung, als logische Konsequenz vermarktet. Aufgenommen hingegen wurde es zu Teilen als feindliche Übernahme und die beiden Organisationen ernteten massives Unverständnis. Denn die Q-Grader, die heute lizenziert sind, müssen sich nun neu zertifizieren lassen und spülen damit richtig viel Geld in die SCA rein, die eigentlich eine Non-Profit-Organisation ist. So, und wenn ich hier aufhören würde zu erklären, dann bleiben wir beim Bashing gegen die Großen. Es wäre viel Frust dabei und nicht alle Perspektiven mit eingenommen. Deswegen haben Benjamin und ich einen YouTube-Livestream gemacht am 7. Mai und das hier ist die geschnittene Soundspur dazu als Podcast. Wir haben versucht, möglichst viele Perspektiven mit reinzunehmen, die zu gewichten, haben erklärt und eingeordnet, aber auch unseren Frust kundgetan. Das ist der Kaffeemacher-Podcast. Ich bin Philipp Schallberger und in dieser Folge sind Benjamin Hohlmann und ich zu hören. Herzlich willkommen.
Ein Thema, welches die letzten Wochen hoch und runter diskutiert wurde, ausgehend von einem Event, nämlich der Expo, der SCA Expo in Houston. Denn dort gab es eine Neuigkeit, die hat ein bisschen die Welt der Kaffeesensorikerinnen und Sensoriker vor allem erschüttert, aber überhaupt der ganzen Branche, nämlich, dass der Q-Grader Teil der SCA wird, dass ein System übernommen wird, welches die letzten 20 Jahre eigentlich die Grundlage, die Sprache, ja, die Didaktik unserer Verkostungsarbeit war, ohne dass es jemand gewusst hat oder zumindest viele Leute im Feld, die dieses System tagtäglich nutzten, haben es nicht gewusst, sondern es wurde verkündet von oben herab, wie das eben so ist, wenn von oben herab verkündet wird. Wir wollen heute genau das einmal durchsprechen und zwar detailliert. Einmal eine Gesamtauslegung machen. Wir versuchen auch, unsere persönliche Betroffenheit zunächst mal zur Seite zu schieben und gehen hinein in eine Gesamtauslegung, lieber Philipp, und versuchen das mal so aufzudröseln, versuchen mal zu trennen, Sender, Empfänger, wie gesagt, Betroffenheit und so weiter und arbeiten uns da richtig durch. Und du hast ja schon mit vielen Leuten gesprochen, Stimmen gesammelt, auch das werden wir integrieren.
Genau, ich habe auch gesagt, was wir eigentlich brauchen, ist eine Diskursanalyse. Und zwar, wie man das früher in der Schule gemacht hat oder an der Uni oder wo ihr das auch immer mal gemacht habt. Aber wirklich die Botschaft vom Sender zu trennen. Denn wenn wir das verbinden, wenn wir das nicht machen, dann gibt es ein SCA-Bashing. SCA, die Specialty Coffee Association. Und die, naja, also manchmal verhalten sie sich so ein bisschen FIFA-esk. Und da gibt's immer wieder Kritik. Und wir würden da bleiben, wenn wir das nicht trennen. Deswegen müssen wir die Botschaft trennen. Wir haben verschiedene Stimmen eingeholt von Q-Instructors, also die Kurse gemacht haben. Wir gehen da Schritt für Schritt vor und haben einiges vor. Deswegen müssen wir jetzt auch starten. Wir nennen das Ganze Causa Q.
Ich dachte, oder Q-Gate.
CVA-Gate.
Oder Q-Xit.
Q-Xit, irgend sowas.
Philipp, also wir werden natürlich versuchen, differenziert alles zu betrachten und dennoch wird natürlich auch gehörig Kritik dabei sein. Denn darum kommen wir nicht drum herum. Wir versuchen dennoch, verschiedene Stimmen sichtbar zu machen und Verschiedenes sichtbar zu machen, was an uns herangetragen wurde. Und das war ja vor allem auch viel Betroffenheit, nicht mitgenommen worden zu sein in diesem Prozess und jetzt ein bisschen gewissermaßen für oder vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein.
Sehr gut. Dann lass uns mal mit dem Technischen einsteigen, um was es eigentlich geht.
Ja.
Also, wir reden über ein Scoresheet. Das kann man sagen, wie so ein Fackelpapier und darüber regen sich jetzt alle auf. Ja, denn wir müssen mal schauen, was eigentlich dieses Papier eigentlich so aussagt. Früher, das heißt also bis vor 3 Wochen, wurde ein Kaffee weltweit ähnlich bewertet und zwar mit einem Scoresheet, das vor 20 Jahren zur Welt kam. Ist es das Q-Grader Scoresheet, es ist der SCA Scoresheet, wie hieß es auch, es ist Scoresheet, es gab eigentlich nur dieses Scoresheet. Und so kappte man hier in Basel, aber auch in Bali und in Brasilien, überall genau gleich und man hat sich darauf kalibriert. Da gab es auf einem Blatt Papier dann 3 Kaffees und die hat man da so nach verschiedenen Attributen bewertet, also Aroma, Geschmacksnoten, Säure, Körperbalance und so weiter. Und heute sieht das anders aus.
Dieses das ist nicht mehr ein Blatt.
Das CVA Coffee Value Assessment, das sind jetzt 5 Blätter.
Ja.
Und das eine ist aber eine Zusammenfassung, die Combined Form, aber die SCA sagt, nee, man soll eigentlich die 4 nehmen. Es ist ein frommer Wunsch, denn also das ist ziemlich crazy, was man hier machen sollte oder was der Wunsch ist. Wir schauen mal rein, was der Unterschied ist.
Ja, also wir haben erstmal verschiedenste Ansätze. Ne? Und Philipp, du sagst es schon, es ist super komplex. Wir haben als erstes das, was auch an oder empfohlen wird, zuallererst zu machen, das ist ja das Descriptive Formular.
Ganz genau.
Da wird was gemacht.
Genau, die Idee ist, das eigentlich wirklich zu beschreiben und zwar möglichst objektiv. Also wie kann ein Kaffee riechen, wie kann ein Kaffee schmecken und das hat natürlich ganz fest damit zu tun, was die eigene Erfahrung ist. Und da, das sind sehr viele Ähnlichkeiten zu dem, wie man eigentlich früher, also bis vor 3 Wochen, Kaffees bewertet hat. Es geht um Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, Sweetness, Mouthfeel, Flavor. Und da ist eigentlich nicht viel anders. Aber es ist eine beschreibende Form und das hat aber ganz viel auch eben damit zu tun, wie die eigene Erfahrung ist.
Ja, also es ist etwas anders. Es ist Sweetness neu dabei.
Ja.
Das ist wichtig. Sweetness haben sich viele gewünscht. Positive Veränderungen, Sweetness dabei. Plus, wir haben natürlich jetzt diese Tickboxen, die zunächst mal erleichtern, den Kaffee in verschiedene Kategorien einzuordnen. Ne? Ja. Da ist also weniger gefragt, alle Kreativität aus sich herauszuholen, sondern man soll wirklich versuchen, erstmal zu gucken, ist dieser Kaffee, würde ich den allgemein als floral einordnen oder nicht? Und das ist eine Veränderung. Es fehlt aber auch was. Soll ich jetzt schon zur Kritik kommen?
Ja, mach mal.
Es fehlt Bitterkeit.
Hm.
Absoluter Kritikpunkt für mich an diesem Formular, beziehungsweise es hängt natürlich dann wiederum davon ab, wo man das Formular einsetzt, aber Bitterkeit ist eines der wichtigsten Kriterien in Kaffee und ist eines, welches vor allem dann mit Blick auf Konsumentinnen und Konsumenten total zentral ist. Und dass da keine Bitterkeit drin ist, ist natürlich total dramatisch. Denn Menschen suchen eben nicht Bitterkeit auf der einen Seite des Konsumentenspektrums und auf der anderen Seite suchen sie Bitterkeit. Und es ist auch Bitterkeit immanent Teil von Rohkaffee, nicht nur
Kaffee
durch Röstung. Kaffee ist per se bitter.
Und wir haben Koffein drin und Koffein ist bitter. Und wir haben Caneforas oder Robustas und die sind in aller Regel bitterer. Also deswegen müsste das natürlich drin sein.
Und Bitterkeit ist natürlich auch dann direkt der Türöffner. Wenn du Bitterkeit hast, kannst du sofort mit dem gleichen Formular auch robuster angucken.
Genau. Und das ist ja auch eine Idee. Jetzt gehen wir weiter. Das andere Formular heißt Extrinsic Information. Also da geht es darum, was eigentlich der Kaffee so mitbringt.
Das wäre aber das Letzte, ne?
Ja, das wäre so ein Steckbrief, ne?
Ja, genau. Wobei sie da sagen, sorry, dass ich dich unterbreche, aber sie sagen, das soll ganz am Schluss ausgefüllt werden. Erst muss man quasi durch das Descriptive durchgehen, dann gehen wir durch das Effective durch und das Effective öffnet dann einen Raum, bei dem man bisher gesagt hat, der sei vermischt worden mit eigentlich den Deskriptiven. Was öffnet denn, was ist das für ein Raum, Philipp?
Also der Effective, das ist eigentlich das, was ich wirklich denke so und was ich fühle, also dass es viel zu persönlich ist, ja, also das. Früher hat man das, wie du sagst, so kombiniert gemacht. Jetzt teilt man das auf und man verlangt eigentlich von der gleichen Person, hey, mach das einmal ganz objektiv und einmal ganz subjektiv.
Hm.
Und das ist auch eine Kritik. Viele sagen, das ist gar nicht möglich, weil wir das gar nicht können. Weil wir können das probieren, aber es ist als Mensch gar nicht möglich, total den persönlichen Geschmack auszuschalten. Also wir kalibrieren uns ja, das ist ja auch die Idee beim Q-Grader. Aber die Forschung sagt auch, ja, das funktioniert eigentlich gar nicht. Also es gibt immer diese lokalen Einflüsse. Also ich habe länger an Weltmeisterschaften mitjuriert, Barista-Weltmeisterschaften und so weiter. Da hat man sich 2 Tage zuvor vor dem Wettbewerb getroffen und hat sich zusammen kalibriert. Genau deswegen, weil die Juroren aus der ganzen Welt kamen. Und wenn man sagt, hey, das ist gut, war halt gut für jemanden aus Italien, anders für jemanden aus Bali. Und da musste man sich zuerst kalibrieren, was eigentlich gut ist. Auch wenn man dachte, wir können alle gut verkosten.
Ja, und also Um da direkt zu bleiben, wo hatten wir denn effektiv die Vermischung beim vorigen Scoresheet? Wir hatten sie aus meiner Sicht nur in Overall.
Ja.
Alle anderen Attribute haben wir deskriptiv bewertet und nur in Overall haben wir eigentlich diesen subjektiven Gesichtspunkt mit reingebracht. Und natürlich, wir hatten da eine Vermischung und das ist im Prinzip dann auch nicht sauber, aber wir haben dadurch ein DIN A4-Blatt weniger verwendet.
Genau, also das kommt dann dazu. Also jetzt kann man da den Kaffee eben so affektiv, also wirklich so ganz, ganz subjektiv bewerten. Und dann geht es weiter um das Physical Assessment, das ist ein anderes Blatt Papier. Das macht man eigentlich auch bei einer Rohkaffee-Analyse, wie viele Defekte sind drin. Und dann geht es noch weiter mit den Extrinsic-Informationen, das heißt, wo kommt der Kaffee her, welche Zertifizierungen sind da drin. Die Idee ist eigentlich hier einen ganzen Steckbrief zu haben, kombiniert auf 5 Seiten. Ich finde das jetzt, lass uns das mal kurz zusammenfassen.
Mhm.
Also was gut und was schlecht ist. Ich finde das gut, weil man wirklich so ein total komplettes Bild dann von einem Kaffee hat, und zwar über Geschmack hinaus. Das war ja die Idee. Deswegen heißt es ja auch CVA. Also es geht um Coffee Value Assessment. Und Value, wirklich so, was kann ein Kaffee mehr als nur geschmacklich sein? Denn es gibt andere Werte, die wir nicht sehen. Zum Beispiel, wie wurde der Kaffee produziert? Und das sollte hier mit reinspielen in der Theorie. Was mega schwierig ist, das ist überhaupt nicht praktisch.
Es ist überhaupt nicht praktisch. Also es ist bis von hinten bis vorne nicht praktisch. Und vielleicht werden manche sagen, könntet ihr da nicht nochmal genauer reingehen auf dieses Scoresheet anschauen? Und das müssen wir natürlich, weil wir haben jetzt eine gesamte Seite weggelassen, nämlich die Screen Grading wäre noch die erste Seite gewesen, wo auch sich einiges verändert hat. Und insgesamt die Komplexität haben wir jetzt nicht angeschaut. Das macht ihr aber nochmal. Ihr werdet ja ganz gemeinsam nochmal verkosten.
Wir machen Ende Mai. Nadja und ich werden einen Online-Stream machen. Da könnt ihr euch anmelden. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche damit werben. Könnt ihr euch registrieren. Wir werden zusammen einen Kaffee verkosten. Mit diesem CVA, einen Kaffee in unserem Sortiment, den könnt ihr dann ganz einfach bestellen und nach Hause bestellen. CVA könnt ihr runterladen oder schicken wir euch und dann verkosten wir den gemeinsam und schauen mal so an, wie war das früher, wie macht man das heute und kommen wir auf ganz andere Ergebnisse, wenn wir den Kaffee mit dem neuen Scoresheet bewerten.
Genau, jetzt sagtest du, ist denn das praktisch? Und das ist natürlich überhaupt nicht praktisch. Also ich meine, das bisherige Formular war schon nicht praktisch. Und die Frage ist, und die könnt ihr natürlich alle selbst, die ihr Q-Grader seid, am besten selbst beantworten, wie oft habt ihr denn das Formular, so wie es da ist, eingesetzt?
Das alte.
Das alte Formular. Und wie oft werdet ihr vermutlich das neue Formular in der Gänze so einsetzen? Weil es eben sich wirklich die Frage für mich stellt, ich glaube, in dem versteckt ist natürlich ein relativ holistischer Grundgedanke, nämlich viel differenzierter einen Kaffee zu betrachten.
Ja.
Informationen über einen Kaffee, vom Rohkaffee über eine vermeintliche allgemeingültige Sensorikmatrix hin zu einem subjektiven Gefühl dieses einen Verkosters hin zu extrinsischen Informationen über Anbau, Höhe, Varietät, Pricing und so weiter sichtbar zu machen. Das ist genau das, was eigentlich auch uns entsprechen würde im Prinzip. Die Frage ist natürlich, wie allgemeingültig ist dann effektiv diese Geschmacksaussage? Diese Kritik konnten wir auch oder haben, die müssen wir auch an dem vorigen System dann äußern. Und die andere ist aber tatsächlich, wo wird es eingesetzt, Philipp? Wo wirst du allen Ernstes in nicht besoffenem Zustand dieses Formular verwenden?
Ja, das habe ich mich gefragt und ich habe das auch andere gefragt. Und ich habe mich gefragt und bin ich rückwärtsgewandt, wenn ich sage, ich werde nie mit dem arbeiten? Nein, natürlich werde ich mit dem arbeiten. Ich möchte das ja auch ausprobieren. Ich habe mich aber so ans Alte gewöhnt. Und ich klinge jetzt wie ein Boomer, ja, aber es ist so, ich habe mich so ans Alte gewöhnt, das Alte ist nicht schlecht. Aber es ist nur nicht schlecht, weil wir uns Gedanken über das Scoresheet hinaus machen. Wenn ich nur am Scoresheet festkleben würde, dann ist es wirklich sehr limitiert und dann kann ich keine Aussage treffen. Aber wenn ich, weil wir ja Kontextwissen haben, das braucht es ja, dann kann man auch mit dem alten Scoresheet sehr gut Kaffees bewerten und das mit einfließen lassen, was dieses Scoresheet abverlangt.
inwiefern ging es denn wirklich in der alltäglichen Praxis, inwiefern ging es dann bei diesem Scoresheet tatsächlich wirklich darum, zu sagen, das ist jetzt die finale Qualität? War das nicht vor allem ein Werkzeug, wo wir uns getroffen haben, weltweit, um zu versuchen, zu verstehen, wie wir jeweils verkosten und uns zu kalibrieren und auch zu verstehen, dieser Sprachraum, dieser Kulturraum hat so und so verkostet, hat Säure so und so eingeschätzt, diese Kundengruppe vielleicht hat so mit diesem oder jenem Attribut ist damit umgegangen. Inwiefern haben wir denn wirklich gesagt, diese Zahl ist dann effektiv wichtig?
Sie war nie nackt. Es war nie eine nackte Zahl. Es gab immer noch eine Diskussion rundherum. Und ich habe da ja einige Leute gefragt. Ich habe zwei große Trader gefragt. Die haben gesagt, boah, nee, das ist doch uns egal. Wir werden weiterhin mit dem alten Scoresheet verkosten. Einer der weltgrößten Röster, ja, ihr wisst wen, die sagen auch, nee, wir haben ja unsere eigenen Scoresheets. Und das ist auch eine Realität, dass viele Röstereien genau wissen, was sie suchen. Dafür brauchen sie kein Scoresheet. Die werden das nicht einsetzen. APAS, habe ich auch gefragt, unsere APAS-Partner-Kooperative, die haben gesagt, das ist entspannt. Die sagt, aha, ist neu, dann gewöhnen wir uns dran und führen das einfach ein. Also die Diskussion ist, das ist gar keine Diskussion. Die sehen, aha, das müssen wir jetzt einfach adaptieren, damit das andere verstehen. Also die gehen deutlich, ich sage jetzt mal, emotionsloser damit um, als wir das hier gerade tun. Und dennoch müssen wir eben die Diskussion führen, weil es ja nicht nur ums Scoresheet geht. Jetzt würde ich das gerne mal so, gehen wir ein Level rauf und fragen, warum gibt es überhaupt Scoresheets? Wer misst eigentlich einen Wert bei und wer sagt jetzt, was gut oder schlecht ist? Und da würden wir gerne mal eine Stimme hören von Costa. Costa Kalifrosis, der ist heute bei Osito. Costa hat uns geschrieben, der hat sich ziemlich intensiv mit Scoresheets auseinandergesetzt. Also was ist der Wert von einem Scoresheet? Und hat uns dann einige Soundsnippets geschickt.
The original, like 2004 form was developed as a response to attempting to one, help coffee producers identify the types of coffees that small to medium-sized roasters were looking for. And then on the other end, you know, was helping like roasters identify like what makes a specialty coffee and what doesn't make a specialty coffee. Especially with the end of the ICA in 1989, like there was a flood of coffee on the market. And with it came a flood of new actors, mostly small to medium-sized players. And producers needed more money, roasters needed more coffee.
Also was Costa hier auch, er hat sich wirklich viel drum getan. Es gibt auch einen Podcast auf Englisch, Keys to the Shop heißt der, ist ein cooler Podcast. Und da redet er auch drüber, wie man eigentlich ganz viel Macht hat mit diesen Scoresheets, weil es am Schluss drum geht, die eigentliche Idee war, und das wird er gleich sagen, zwar nach dem Abkommen, nach dem International Coffee Agreement, also es gab eine Quote. Kaffee wurde bis 1991, wurde weniger gehandelt, sondern es gab eine Quote und die Preise waren relativ stabil. Und dann ist diese Quote gefallen und dann brauchte es ein Tool, um zu verstehen, hey, wie gut ist eigentlich Kaffee, weil man diesen Markt differenzieren wollte. Die Grundidee war, dass Produzenten wissen, wie gut ihr Kaffee ist und dass Käufer wissen, wo gibt es eigentlich guten Kaffee. Er sagt dann aber, ja, in aller Regel wissen die Käufer, und das sind Händler und das sind Röstereien, viel besser Bescheid als die Produzenten selbst. Und das hat damit zu tun, wie auch Informationen weitergegeben werden. Und in diesem Spannungsfeld sagt er jetzt, ja, da gibt's natürlich eine große Verschiebung an Macht. Also das Machtgefüge ist ganz klar. Der kauft, kann sagen, hey, das ist gut oder schlecht.
So from what I understand, the form was, you know, helping to address a problem of producers who were dealing with like a significant decline in what they were earning. I think the market in within 2 years ended up collapsing by 50%. And the small to medium-sized players had issues, you know, identifying or finding like good specialty coffees. And so here comes SCA, here comes COE, and here comes the Q system in order to go ahead and like develop, promote, and support these kinds of projects. And I have to say, you know, if we are looking now at, gosh, what has it been, you know, 30 plus years, I think we can successfully say that like There's no issue for roasters finding the coffees that they need. Most roasters can buy just about any coffee they want, any price, anywhere, anytime, within reason.
Benjamin, wie viele Produzenten kennst du, mit denen du schon mal mit deinem Scoresheet Kaffee verkostet hast?
Nicht viele. In Nicaragua habe ich schon gemacht, in Honduras habe ich das gemacht. Wobei es sind eigentlich dann eher, ich würde sagen, sagen wir mal, ein Scoresheet ist vertraut ab 10 Hektar plus.
Okay. Das ist also eine größere Farm.
Also es braucht quasi eine gewisse kritische Größe, dass Produzierende mit dann auch am Tisch sitzen, befähigt sind, die Zeit haben, vielleicht auch sich in diesem Sinne auszubilden, sich auch auf eine Kalibrierung einzulassen. Und doch selbst da hat man das Gefühl, ich erweitere das nochmal, sagen wir mal 8 Hektar plus, und die zwischen 8 und 20 Hektar sind dann aber oft ganz schüchtern am Verkostungstisch dabei und haben nicht so wirklich den Zugang. Und ab 20 tritt dann Souveränität immer mehr auf. Und das mal so ganz grob eingeordnet.
Also übersetzt nochmals, du sagst, mit kleinen Produzenten, mit denen du gekappt hast, war das unbekannt oder es gab einen großen Respekt davor oder auch Angst. Mhm. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Produzenten verkostet habe, haben die alle gewartet, was der Q-Grader am Tisch sagt. Und der sagt 84 Punkte, 88 Punkte. Denn was der Q-Grader sagt, mit diesem Scoresheet, wie die Kaffees bewertet werden, ist das wirklich so, also sterben oder leben, so, oder jedenfalls, welcher Markt kann jetzt adressiert werden, wie viel verdiene ich als Produzent? Also das ist crazy, wirklich zu sehen, auch diese Spannung. Ich war mal bei einem Exporteur in Honduras und habe da verkostet mit Vollkaffee war das, und da war Vollkaffee, auf der einen Seite hat die Kaffees verkostet, auf der anderen Seite eine größere NGO, die ein Projekt gemacht haben mit Vollkaffee, und beide mussten gleichzeitig sagen, wie sie den Kaffee bewerten. Der eine sagte 85 und der andere sagte 83, und die haben sich also gefunden in der Mitte bei 84. Die Krux war, wenn der Kaffee über 84 Punkte war, dann musste Vollkaffee eine Prämie an die NGO ausschütten, weil die NGO hat diese Fieldwork, diese Feldarbeit gemacht. Und dann haben die also verkostet und die haben halt so im 5-Sekunden-Takt so Scores rausgehauen, aber das hat einen monetären Effekt. Also die haben mit dieser Zahl bestimmt, wie viel Geld das am Schluss jemand bekommt. Also dieses Scoresheet ist wirklich sehr politisch, da steckt sehr viel Macht drin, und es ist nicht nur so ein Jux. Also das ist wirklich... das ist die Basis von dem, wie Spezialitätencafés ihren Markt finden und wie Prämien und Differenziale ausgeschüttet werden.
Ja, und hat damit eine große Relevanz, vor allem, ich sag mal, im Einkauf des Rohkaffees auf der Ebene Farm Trader. Es wird dann von Trader zu Röster oft, finde ich, ein bisschen weniger wert, weil viele sich dennoch wünschen, selber einen Kaffee zu verkosten und sich dann entscheiden für bestimmte Profile und ohnehin einfach erwarten, dass der Kaffee einfach 86, 87 plus ist oder was auch immer, dann gar nicht mehr so differenziert gucken, sondern eher ein bisschen breiter gucken. Und da müssen wir sagen, in den letzten Jahren hat sich durch neue Geschmacksprofile, durch andere Fermentationsprofile, die auch gar nicht mehr so gut in den altes Formular reingepasst haben, ohnehin auch nochmal dann das verändert. Und dann wird aber ja geröstet und dann geht es ja Richtung Kundinnen und Kunde, und dann spielt dann das Formular plötzlich viel weniger eine Rolle. Aber diese Stimmung, du hast es, finde ich, gut geschildert, das ist eine Machtposition. Das nimmt man dann auch im Raum wahr. Es ist ganz still, es ist zum Teil bedrückt. Und man wartet wirklich, Mensch wartet da wirklich auf das Urteil dieser Verkostenden. Und die sind unglaublich mächtig und einige sind sich dessen mehr bewusst als andere.
Genau, von diesen Q-Gradern, die wir jetzt erwähnt haben, die sind alle kalibriert in der Theorie auf dieses eine Scoresheet. Und davon gibt es grosso modo 10.000 weltweit. Bevor wir weitergehen und mal so Q-Instructors hören und Q-Grader, also die, die da ausbilden, gibt es noch ein letztes Snippet von Costa bei 3 Minuten 03. Denn da geht jetzt die Kritik los. Welches Problem lösen wir eigentlich mit diesem neuen Scoresheet, mit dem CVA?
You know, and to SCA's credit, they ended up putting out a report, I believe it was last year or the year before, talking about value distribution. And in the report said that there's enough value being generated. The issue is the redistribution of that value. You know, that's a real problem right now. that needs to be addressed for coffee producers. And this is where I just don't understand what the CVA is trying to solve. I've heard that like it's about addressing information asymmetry, but without any type of regulatory reform, like having more information really doesn't do anything for you.
Also, Costa fragt hier ziemlich provokativ. Also, welches Problem löst das Teil überhaupt? Gestern habe ich so einen Blogbeitrag von, wie heißt der, Mohtar Al-Ghanshali gelesen, der den Mönch von der Monk of Mecca, Mokka, irgendwie sowas geschrieben hat. So ein Jemenite, der ist geflüchtet und der macht jetzt jemenitischen Kaffee oder vor allem in den USA. Und der hat wirklich ein gutes Buch geschrieben, also wirklich so eine Biografie. Und der äußert sich nochmals halt aus einer, sagen wir, Betroffenheitsperspektive, weil das für ihn war dieses Q-Grader immer so eigentlich das Ding, das ihm eine Zukunftsvision gab, aus dem Jemen zu gehen und Kaffee zu machen. Und da gibt es natürlich eine politische Komponente. Und der sagt, hey, das CVA, das löst ein Problem, das gar keines ist. Denn Costa sagt hier, das ist ein strukturelles Problem. Also mit Scoresheets behalten wir weiterhin eigentlich so eine Machtasymmetrie am Laufen. Bevor wir da weitergehen, möchten wir aber die Gegenposition hören, die ist von Philipp Bartelak. Kannst du den gerne mal öffnen. Philipp Bartelak, er kommt aus Polen. Ich habe früher auch mit ihm mal juriert an so Kaffeemeisterschaften und er war CVA Ambassador. Das heißt, also er war auch mal bei der SCA international ziemlich aktiv. Und vor einem Jahr in Kopenhagen wurde dieses CVA vorgestellt an der World of Coffee. Nadia von unserem Team hat auch einen Workshop mitgemacht und da wurde das wirklich so promoted, hey, das kommt irgendwann. Aber es war nie ganz klar, wann das eigentlich kommt. Und Philipp hatte einen sehr, sage ich mal, nüchternen Blick auf das Ganze. Ich habe ihn auch gefragt, du, wie stehst du eigentlich zu diesem CVA? Nur mal zum Format. Ja, lassen wir das Politische mal weg.
Why is the CVA the better score sheet? What is the sensory score sheet or score sheet in general? It's a tool, right? It's a vehicle that is supposed to drive the rider. And you can have a better or worse tools, but if you can't drive, you will never be able to drive. So any tool can be good and any tool can be used for different purposes. So, yeah, the CVA is just another vehicle which is supposed to drive us from point A to B. And it will depend on the driver and its expertise. I've seen some wonderfully used old forms by professional cuppers. And their usage of the form was making a lot of sense. It was helping them to understand the coffee, to examine the pre-shipment samples, and then compare them with the arrival samples. It was working very good. And I believe that these guys will do the same good with the new form. But I also seen some terrible forms filled in dramatically in chaotic way.
Also, sagt, das Ganze ist nur ein Tool. Und das Tool ist so gut, wie man es eben bedienen kann. Also ich meine, ich mache das Beispiel meistens beim Rösten oder beim Kaffee machen, Espresso machen. Also wenn ich kann die beste Geige haben, ein Stradivari, aber ich kann nicht Geige spielen, deswegen klingt es auch auf einer Stradivari richtig schlecht. Und ich kann es auch teilen. Also ich habe auch mit Leuten verkostet und wenn jemand kein Verständnis hat für dieses Scoresheet, dann funktioniert auch das Scoresheet nicht.
Ja, absolut. Also absolut. Und man kann sich natürlich dann trotzdem immer noch darüber unterhalten, ist das eigentlich ein gutes Scoresheet, ne?
Ja.
Also das ist damit auch noch nicht bedient und oder beantwortet. Und dann kann ich auch ein schlechtes Scoresheet gut nutzen und kann das verwenden. Die Frage ist trotzdem, in welchem Kontext und wofür eigentlich. Und die wird für mich nach wie vor nicht beantwortet.
Ja.
One thing that we should all do as kids of the parents who are getting divorced, we should mature much quicker. You know, we should take the things in our hands and get the right perspective. And we should make the good decisions. And good decisions in the field that we're working in should be rooted in science, not opinions. So we should look at the current state of science, what the science is telling us about the sensory assessment, And we should make those decisions based on the science, not the opinions.
So, und das finde ich eben spannend, weil er hat jetzt diesen, er ist Q-Instructor und auch R-Instructor. Also er gibt Kurse, er hat Q-Grader ausgebildet und macht das immer noch. Aber jetzt halt nicht mehr mit dem alten, sondern mit dem neuen Scoresheet. Und der sagt, ja, dieses Scoresheet ist viel besser, weil es eben based in science ist. Also das Scoresheet, das wir alle kennen von 2004. Dieses Scoresheet, hat er gesagt, ist mehr, es war so ein Bauchgefühl von den damaligen Autoren, die das gemacht haben. Und das hat aber ziemlich gut gepasst eigentlich bis heute. Aber das jetzt, da gab's jahrelange Forschung und ganz viele Forscher, die da mitgemacht haben, und deswegen sei das viel besser und viel präziser. Es gibt aber andere,
ja,
die sagen, nee, Quatsch.
Absoluter Bullshit. Die sagen, wir finden hier eine Ansammlung von Pseudowissenschaft vor. Wir haben Überkomplexität statt Klarheit ist ein großer Kritikpunkt, der von Morten Münchhoff zum Beispiel angeführt wird, der sagt, der selbst Sensoriker ist, Wissenschaftler, der auch einiges publiziert hat, der sich ganz stark auch mit den Fragen beschäftigt hat, welches Form eigentlich für welchen Kontext, und der hier vor allem auch kritisiert die Unübersichtlichkeit des deskriptiven, aber auch des effektiven Formulars, und er sagt, wir haben hier das Gegenteil von dem, was wir eigentlich uns wünschen, Form follows Function eben nicht, bleibt komplett auf der Strecke. Die Überkomplexität ist für ihn ein Riesenproblem. Mhm. Er sagt auch, also er sagt es so scharf, es ist ein fundamentaler Attribut Blindflug.
Ein fundamentaler Attribut Blindflug, das heißt?
Weil unter anderem eben, habe ich auch schon gesagt, so wichtige Dinge wie die Balance von Süße, Säure, Bitterkeit. Aha. Auf der Strecke bleibt Bitterkeit nur mit vorhanden oder nicht. Angeschaut wird nicht in der Intensität, aber Bitterkeit ist vor allem eben im Hinblick auf dann eben Konsumentinnenentscheidung, wichtigster neben Säure.
Mm.
Kommt gar nicht vor. Ja. Weil es in dem Sprachduktus der SCA natürlich auch nicht wirklich mit seit Canephora robuster beginnen wir über Bitterkeit und die Qualitäten von Bitterkeit zu sprechen.
Also dass das Bitterkeit nicht nur schlecht ist, sondern natürlich auch positiv sein kann.
Absolut. Ja. Und gerade wer sich mit dann eben dem Q-Formular für Robusta beschäftigt hat, der kennt dieses Spiel, diese Auseinandersetzung. Und das war eigentlich, oder das wünsche ich mir auch in einem Arabica-Formular. Und wir scoren bei uns auch Bitterkeit und gucken auf Bitterkeit, wenn wir auch auf Arabicas schauen. Und nicht nur, weil das für uns wichtig ist, sondern eben dann auch am Ende für die Leute, die dann den Kaffee trinken. Und also er hat Münchhoff hat eine ganze Reihe von Kritikpunkten.
Ja, sehr gut.
Und nicht nur er, also wenn man dann anguckt, man sieht ja schon ein bisschen auch den Rush dann auf den Markt dieses Formulars. Guck dir allein das Green Grading Formular an. Ah. Da gibt es einen zitierten ISO-Wert für die Feuchtigkeitsmessung, glaube ich.
Ja, das ist nämlich gut. Da steht nämlich bei, wo ist es denn hier, Green Coffee, wo ist es da? A Physical Assessment heißt das, also wie man Rohkaffee untersucht. Und da steht, Moisture, also man muss jetzt die Feuchtigkeit da bestimmen, und zwar das Tool, das man dafür benutzt, muss nach ISO-Wert 6637 kalibriert werden. Wenn man das aber googelt, und das hat Christopher Farron gemacht, dann landet man bei einem irgendwie Atom irgendwas oder so, aber nicht bei Feuchtigkeit, sondern es wäre eine 6673 und nicht 37. Also ein Flüchtigkeitsfehler, der aber, können wir jetzt hochstilisieren, aber eigentlich ist es ein Flüchtigkeitsfehler. Aber es zeigt natürlich auch, okay, da wurde ziemlich schnell gearbeitet. Und das hat einen Grund, denn das hat Michael Sheridan, also der Präsident von CQI, gesagt. Man musste auf Knall und Fall, man muss das unbedingt zur Expo, also zur größten Trade Show zu Kaffee in Nordamerika, musste man jetzt verkünden, hey, wir machen jetzt gemeinsame Sache, oder nein, vielmehr, also CQI ist nicht mehr für Q-Grader verantwortlich, sondern die SCA.
Warum? Und, ich würde ganz gerne nochmal, also da geht es natürlich dann jetzt auch langsam mehr hinein in das Thema Emotionen.
Ne? Ja.
Und was ich wahrgenommen habe als eine Stimme, und es spricht auch mir und meinem Gefühl als Ex- Q-Grader für Arabica und
das
Robusta.
Das nennt sich übrigens Lapsed Q-Grader, Neudeutsch.
Und für mich fühlt sich das an wie eine feindliche Übernahme.
Mhm.
Weil, und ich glaube für viele andere auch, denn als Q-Grader haben wir uns verbunden gefühlt mit einem System, sind mit dem erwachsen geworden, haben mit dem Verkosten gelernt, haben uns kalibriert mit Menschen weltweit und haben damit eine Verbundenheit über diesen wirklich auch sensorisch-sinnlichen Moment der Verkostung, mit dem wir gemeinsam intensive Trainings-Kalibrierungssets hinter uns gebracht haben, 6 Tage Prüfungen durchgelebt haben, Kalibrierung immer wieder. Das ist auch das, was Wok da übrigens sagt. Man erinnert sich an die Menschen, mit denen man die Prüfung durchlaufen hat. Man erinnert sich an jeden Einzelnen, mit dem man da durch diese Geschichten durch muss. Ich weiß auch noch, wer nach dem 3. Tag dann eben doch nicht mehr alles bei sich halten konnte. Ja. Und es ist verbindend. Und jetzt ist das einfach nicht mehr, weil es so eine Entscheidung gibt und aus meiner Sicht von oben herab und eben vor allem dann auch von oben kommuniziert über Social Media. So wollt ihr alle nicht, dass mit euch Schluss gemacht wird. Über Social Media kommuniziert. Keine Vorkommunikation.
Ganz genau.
It was a very dramatic time for all the Q graders, Q instructors. Everyone was waiting for the news. Everyone was uncertain. Everyone was terrified. We didn't know what's going on, what's happening, what the future will be. And it was unnecessary stress, I believe. And it made me feel like we're kids in front of the parents who are getting divorced. And we don't know what's going on. We know that there's something terrible going on, that there's some drama. And eventually we've been facing the outcomes of the negotiations about the outcomes of the mediations and the final results. And some of us are sticking to mom. Some of us are sticking to dad. You know,
Philipp Bartelak, nochmals, er ist Q-Instructor. Also er gehört zu den, wie viele Q-Instructors gibt es denn weltweit?
Habe ich verdrängt.
Ich glaube, weniger als 100.
Nein. Es sind 250.
Okay, also gut. Aber 250 Leute weltweit, die diese Kurse machen. Und da gibt es solche, die mehr und weniger machen. Er gehörte zu diesen, die mehr machen, weil er auch den R-Grader macht, also auch den Robusta-Grader.
Ja.
Und er, also, das ist ganz wichtig, er lebt teilweise davon, weil er gibt dann Schulungen und das sind dann irgendwie 8 Menschen da drin. Und die Schulung ist wirklich auch sauteuer. Also ich meine, wie kostet das in der Schweiz, als ich damals gemacht habe? Das war 3.000 Franken so. Und dann kommt es darauf an, ob der Host auch was da übernimmt. Und wenn nicht, geht das zu 4.000 bis 5.000 Franken. Und das muss man wollen und das muss man sich auch leisten können. Also du sagst, es war ein unfriendly takeover. Also es fühlte sich so an. Und er hat es jetzt noch, ich finde das eigentlich gut, ausformuliert. Er sagt, hey, es fühlte sich so an, wie als ob wir Kinder wären. Wir wissen, dass irgendwas läuft, aber wir werden nicht informiert. Und nochmals, er lebt teilweise davon. Und jetzt heißt es einfach, yo, das, was du eigentlich da schulst, das gilt jetzt ab heute nicht mehr.
Ja, und es ist ja nicht nur, das Formular ist anders, sondern es bedeutet jetzt eben, du kannst deinen Status als Q-Grader hin verändern zu Evolve Q-Grader. Dafür musst du bis Ende des Jahres, wenn du das im schnellen Durchgang machen möchtest, aber das Fast-Track-Kursprotokoll, welches 2 Tage dauert und 600 Euro oder was auch immer kosten wird, wählen. Sonst verfällt das, musst du bis zum Ende des Jahres gemacht haben. Zu dem Zeitpunkt, als kommuniziert wurde, waren noch keine dieser Dinge natürlich ausgeschrieben, weil es wusste ja noch kein Q-Instructor davon, von ihrem oder von seinem Glück. Und das gilt dann im Übrigen für alle Q-Grader, dass sie das machen können. Das gilt aber im Übrigen auch für alle ASTs und diejenigen, die Sensory Professional gemacht haben. Wobei über das, dass diese, ich weiß, wer Sensory Professional abgelegt hat und dass die jetzt auch Q-Grader heißen sollen, das trifft mich dann auch nochmal persönlich, aber das ist eine andere Diskussion. Fakt ist erstmal, die müssen jetzt das alle machen. Die müssen sich jetzt alle nachkalibrieren. Die müssen jetzt alle bis zum Ende des Jahres, obwohl sie sich vielleicht haben gerade kalibrieren lassen für 3 Jahre, jetzt ausbilden lassen auf dieses neue System.
Genau, also die Implementierung und die News-Ankündigung ist wirklich dramatisch schlecht. Du kannst gerne mal Andy Prosser laufen lassen. Andrew ist ein Freund des Hauses. Wir kennen ihn schon länger. War er schon mal hier? Ich weiß nicht. Wir haben mal in Lausanne getroffen. Wir haben auch zusammen giriert. Andrew gibt seit Jahren Kurse. Er ist selber Q-Instructor, ich glaube sogar auch R-Instructor oder mindestens R-Grader. Und er, glaube ich, lebt fast zur Hälfte von diesen Kursen. Mhm. Und lass das gerne mal laufen. Wie wird jemand informiert, der für Jahre, sagen wir ein Jahrzehnt, dieses ganze Programm mitgetragen hat, und da auch ganz viel Geld abgegeben hat. Er hat sich ausbilden lassen und sehr viel investiert in seine eigene Biografie, in seine Ausbildung, lebt teilweise davon und jetzt bekommt er die Kündigung per E-Mail.
We got informed by Emin Sage, the Director of Education for CQI, via email on the 24th of April to notify all instructors that there would no longer be the Q program or the Q sensory program from the 1st of October 2025. This came completely unexpectedly and nobody in the instructor positions was aware of this before receiving the email. So it came as quite a shock.
Andy ist ein ziemlich sehr eloquent und ich höre ihm auch gerne zu, weil er diesen fantastischen britischen Akzent hat. Aber das ist schon ziemlich, da war er schon ziemlich aggressiv, würde ich sagen, in seinem Tonfall. Er ist sonst noch gechillter. Aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, also ihr lebt teilweise davon und dann kommt's, yo, was du machst, das gilt einfach nicht mehr. Und ich meine, das ist natürlich, also unter aller Sau, das macht man halt einfach so nicht. Bei ab Sekunde 45 sagt er dann, was er jetzt eigentlich machen wird.
So yes, I am a Q instructor and it looks like I won't be continuing any Q courses because numbers have dropped and people have pulled out because they're unsure about the next step. So even my calibration in early September, which was almost full, is looking most likely that that will get cancelled. Most people now are considering crossing over to the two-day CVA course as an option. So what's being said now is that if you take the two-day CVA cupping course, that will... by the end of the year, you will then be qualified as a evolved Q grader in the new program.
Also das ist das, was du gesagt hast. Man kann diesen Zwei-Tages-Kurs machen und dann wärst du, du warst ja schon mal, ich war auch mal Q grader.
Ja, ich war ja vor allem auch AST, Sensory Professional. Bin ich dann Double Q evolved.
Du bist ein SCA, richtig SCA-Opfer in dem Moment.
Ja, genau.
Und jetzt wirst du aber von Mom oder Dad
Ja, ich bin schon geschieden von der SCA. Aber ja, es ist doch dramatisch, oder? Es ist doch obercrazy. Also vor allem auch, ich verstehe das auf zwei Seiten nicht. Ich verstehe auf der einen Seite allen Ernstes nicht, wieso man das dann auf Houston rausballern muss als Information. Dann verstehe ich nicht, wieso das CQI so unprofessionell in der Kommunikation mit Menschen, für die es steht, mit denen es in Verbindung ist, mit denen es über Jahrzehnte etwas aufgebaut hat, so umgeht. So, absolut crazy.
So, jetzt aber, und das finde ich den allerspannendsten Punkt.
The communication from CQI and SCA was exceptionally poor. We just received an email out of the blue and nobody was really aware of this change. And so this came as an incredible shock. And I feel incredibly sorry for people, especially instructors who have already set up courses for the Q. They now have students dropping out and it's going to be hard to fill those courses. And they've paid a lot of money for the coffee and the materials that are required to run a Q course. So I think that's one consideration. Second consideration is for those students who still have retakes to do by the end of September. So trying to find the course is going to be difficult. And it's going to be complicated because you need a certain amount of people to calibrate with. So I think that's going to be a tough position. Hopefully we can rally around as a group of instructors and help out in that sense. But yeah, I feel really sorry for students who still have retakes to finish.
Also es tut ihm leid für alle, die da Geld investiert haben. Es tut ihm natürlich auch leid für sich selbst. So, und das finde ich jetzt eben die Art der Kommunikation. Da müssen wir drauf eingehen, weil das ist für mich eigentlich Kern der Sache. Mir kommt es so vor, als ob in Houston hat man so eine Handgranate einfach so reingeschmissen, ist die explodiert und man hat einfach nichts gemacht vorhin. Und das ist natürlich absolut krass, weil man so viele Leute einfach auf den Schlips tritt. Also einen wird noch mehr, aber wirklich... Das geht halt einfach nicht. Und Andy hat das jetzt etwas eloquenter formuliert. Er findet das exceptionally poor. Also das finde ich so richtig, richtig schlecht. Das Ding ist ja, die SCA macht das jetzt. also CQI, wir kommen gleich darauf, was Gründe sein könnten, warum das CQI das nicht mehr tut. Aber die SCA macht das jetzt. Aber die, die sich entschuldigt haben für die exceptionally poor communication, das war das CQI. Die konnten ja gar nicht anders. Die mussten ja, weil die prellen ja die eigenen Leute. Also Michael Sheridan, der Geschäftsführer von CQI, hat dann in einem sehr, ich finde, der trifft immer den Ton. Er hat das auch gesagt, hey, es tut mir wirklich leid, die Kommunikation war richtig schlecht. Von der SCA kam bis heute, heute ist der 7.5., ich habe noch nichts gelesen, wo auch nur annäherungsweise, wo man gesagt hat, ja, die Kommunikation war nicht so wie gedacht, sondern das CQI musste. Denn sie mussten ja auch, weil sie das aufgeben. Die Frage ist einfach,
warum?
Ist es Täter-Opfer-Umkehr?
Ja, nein, also ich finde, CQI hat da schon nach wie vor auch einen Erklärungsbedarf, denn wieso gibt man es auf? Mhm. Wieso sagt man, man verabschiedet sich von dem System? Und womöglich gab es da relativ hohen ökonomischen Druck. Womöglich ist jetzt, es gibt ja auch ein finanzielles Agreement, das jedes Jahr, ich glaube, 250.000 oder 200.000 Dollar.
250.000, ja, genau.
Von aus einmal fix für das Development-Programm von CQI nach CQI gehen, plus nochmal 5% aus den Einnahmen der des edukativen Systems.
Also wir müssen das mal kurz kontextualisieren. Also 250.000, wenn ein Kurs 3.000 Dollar kostet, dann sind das jetzt 100, weniger als 100 Teilnehmende auf der ganzen Welt.
Ja, wobei davon natürlich der Q-Instructor auch noch gezahlt werden muss, das Lab und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht alles dann am Ende das, was dann auch an das CQI fließt. Aber es gibt da, finde ich, nach wie vor Erklärungsbedarf, wieso das überhaupt so war. Es gibt da jetzt ein bisschen Folklore. CQI will sich mehr auf seine eigentlichen anderen Werte, und das ist insbesondere auch die Arbeit mit auf der Farmseite mit dem Q-Processing weiterarbeiten. Das heißt, wie geht Fermentation und so weiter und so fort. Da will man mehr mitarbeiten. Und beim CQI ist unter anderem, das darf man auch nicht vergessen, USAID Money weggefallen.
Ganz, ganz wichtig, ja.
Also da hat die derzeitige politische Situation in den USA spielt eine große Rolle. Und dieses USAID Money war wichtig für das CQI. Man könnte also mal aus der Entfernung ein bisschen interpretieren, dass dieser finanzielle Druck vielleicht auch eine Variante war, um etwas abzugeben, auf der anderen Seite Cashflow, Cash reinzuholen. Kaffee ist ja eine Cashcrop, hat sich vielleicht auch das CQI gedacht. Und so haben sie dann das Programm an die SCA verscherbelt.
So, verscherbelt, ja, es scheint ziemlich günstig zu sein, aber da werden wir nie einen Einblick haben. Und das ist wirklich was mich total nervt. So, und jetzt, ohne viel Bashing zu betreiben, also ich habe da ein LinkedIn-Posting gemacht letzte Woche, und ein paar Fragen gestellt. Und das ging ziemlich ab, vor allem auch, weil dann Peter Giuliano kommentiert hat, ziemlich wild. Der hat versucht, also die Strategie war klar, der hat ziemlich viel kommentiert und jede Kritik eigentlich quasi Wind aus dem Segel geholt und seine zum Teil provokative Gegenfrage gestellt. Und eigentlich, was er gemacht hat, er hat das CVA erklärt. Aber meine beiden Grundfragen, die hat er nie beantwortet in diesem Posting. Und zwar, was sind eigentlich die eigentlichen Gründe? Sondern das ist dann irgendwie so in dieser Kakophonie einfach so untergegangen. Das macht er richtig gut. Also ich glaube, der Peter Giuliano wäre ein brandgefährlicher Politiker. Mhm. Ich glaube, der ist fantastisch in seiner Rolle, aber ein brandgefährlicher Politiker. Aber man weiß es bis heute nicht so genau. Die Frage ist natürlich jetzt, wem hilft das Ganze? Also, wem hilft es mehr? CQI oder SCA?
Ja, ich würde sagen, es hilft natürlich der SCA, wenn es angenommen wird. Hm. Und das müssen wir dann nochmal sehen. Aber das ist, glaube ich, insgesamt wie das gesamte Schulprogramm der SCA durchaus hat das Potenzial, eine weitere Cashcow zu werden. Die SCA ist zwar im Prinzip eine Organisation, die auch den Regularien einer Non-Profit im Prinzip folgt und offenlegen muss, was da in den Büchern ist. Das sieht man dann auch immer wieder. Da sieht man auch die Gehälter der verschiedenen CEOs und des Boards und so weiter und so fort. Und dennoch können die das relativ frei interpretieren. Und die sind auch nicht rein gemeinnützig unterwegs, sondern sind ganz intensiv auch im Wirtschaftsbetrieb verankert. Natürlich mit einerseits den großen Messen, den Meisterschaften und diesem Bildungsprogramm auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Und das ist jetzt das Monopol über die Kaffeesensorik-Ausbildung schlechthin, welches sich die SCA hiermit jetzt einverleibt hat. Einerseits das schon vorher bestehende ausgeprägte Schulungssystem plus noch das anerkannteste Sensorik-Label der Welt. Alles vereint in der größten Organisation der Welt. Man kann schon sagen, hier hätten vielleicht auch mal die Monopolhüter mal einen Blick hinwerfen müssen, denn wir haben jetzt ganz faktisch noch mehr einen Monopol.
So, und das ist ja das, was auch Costa sagt. Hey, eigentlich wäre doch irgendwie so Regularien irgendwie ganz wertvoll, auch im Kaffee. Weil es ist ja nicht nur Friede, also es ist ja nicht nur La pour La. Also ich meine, viele, mit denen ich jetzt gesprochen habe über dieses Scoresheet, sagen auch, ja, aber es ist ja nur ein Scoresheet. Dann sage ich, nein, das ist wirklich, da wird Wert, da geht es um Geld. Und nochmals diese Szene in diesen Cupping Rooms, wo du warst, wo ich war, wo Produzenten dastehen und warten, bis jemand mit einem Scoresheet sagt, yo, du bekommst jetzt 10 Cent mehr oder weniger, das kann wirklich, also das kann Leben wirklich prägen. Spencer Ross, der hat auch bei diesem LinkedIn-Posting kommentiert, der ist Professor für, macht irgendwie Marketing was, aber hat länger in Kolumbien gearbeitet.
Ist auch Q-Instructor.
Ist sogar Instructor so. Ah, so. Und der war wirklich auch total perplex. Und der hat eigentlich auch 5 Kritikpunkte angebracht und hat gesagt, hey, also am wichtigsten für ihn ist es einfach, dass es noch mehr ein Nadelöhr gibt. Also jetzt ist es so, dass dieses, obwohl es schon 20 Jahre dieses System gibt, es ist ja nicht noch nicht im letzten Winkel, im hinterletzten Tal in Brasilien, Kolumbien angekommen, sondern für die allermeisten Produzenten ist es immer noch total weit weg. Und jetzt, wo das langsam so ausgeweitet ist, kommt ein neuer Standard, für den es auch ganz wenige Instructors gibt. Also die Instructors, wir haben die vorhin gehört, Philipp Bartelak und Andy Prosser. Andy Prosser hat auch gesagt, hey, ich kenne dieses Scoresheet noch gar nicht, ich muss das zuerst verstehen. Also die dieses neue Scoresheet vermitteln sollten.
In den nächsten 6 Monaten im Fast Track.
Die müssen das jetzt auch sich zuerst aneignen und da muss es in der ganzen Welt sollte es vertrieben werden. Und das, also der Speed, also die Idee, wie schnell das gemacht werden soll, das geht gar nicht.
Ich würde schon sagen, das ist ein Schritt und diese Art von jetzt Übernahme, die spiegelt vor allem eines ganz wunderbar wider, nämlich das Selbstverständnis der SCA am Ende zu sagen, wo es hingeht, wo es lang geht, was ausgebildet wird und eben auch, was Qualität ist. Und das ist natürlich absolut dramatisch und überhaupt nicht akzeptabel.
Ja.
Denn Qualität wird natürlich am Ende ohnehin von euch entschieden, wenn ihr den Kaffee trinkt oder nicht. Und dennoch wird eben dann eine Preisentscheidung über diese Scores immer wieder entschieden und die ist einfach nicht vermittelbar.
So, dann sind wir an einem Punkt, wie es jetzt weitergeht. Ja, jetzt gibt es die sagen, boah, nee, ich höre auf, Q-Instructor zu sein. Es gibt andere, ich bin ja, wie soll ich sagen, Anführungsschlusszeichen, zum Glück kein Q-Grader mehr. Ich habe das vor 3 Jahren dann meinen Retake nicht mehr genommen, weil gab für mich Gründe. Vielleicht das noch kurz, das wollte ich fragen. Warum bist du eigentlich Q-Grader geworden?
Ich glaube, wir haben beide die gleiche Antwort, Philipp. Der Q-Grader, wenn du diese Ausbildung gemacht hast, wenn du dich so kalibriert hast, dann hast du da ein Werkzeug mitgeschaffen, dass du auf eine andere Art und Weise natürlich über Kaffee sprechen kannst. Und das weiß jeder, vor allem im Anbau. Ja. Und wenn du dann nach Honduras reist oder nach Kenia oder nach Kolumbien und du bist ein Q-Grader, du triffst einen Q-Grader, dann wisst ihr, wovon ihr gemeinsam sprecht. Und das hat ganz viel mit Akzeptanz zu tun.
Mhm.
Und mit, ja, mit schon auch mit einem Club. Man ist dann Teil von etwas, mit dem man sich identifiziert und auch einem Sprachraum, einer Sprachregelung und eben dem Commitment für eine Art und Weise, wie wir dann eben kalibriert sind. Und das war für mich ein wichtiger Grund, ein Türöffner auch. Und es hat mir aber auch geholfen, natürlich dann immer wieder mich mit anderen an diesem Maßstab von Verkostung zu kalibrieren und zu überprüfen, stimmt denn das auch? Ich war ja dann auch mal bei Cup of Excellence, habe dann das da auch wieder überprüft und habe in verschiedenen Kontexten mit professionellen Verkosterinnen und Verkostern verkostet. Und das war eigentlich immer das, womit wir unsere Spießeslänge beziehungsweise auch unsere Einschätzung von Säure und Süße und Bitterkeit und so weiter dann geübt haben.
So, und jetzt fordere ich uns und alle, die sich echauffieren an dem noch etwas heraus und bringen die Perspektive von Camila Khalifi rein. Ich glaube, es ist Peruanerin oder Bolivianerin. Sie hat einen super interessanten Insta-Account, ich glaube Concarat Café, sowas. Sie war jetzt auch nominiert bei diesen SCH Social Media Awards. Das ist nämlich ziemlich lustig. Sie ist, aber sie schaut sehr, sehr kritisch auf die ganze Kaffeewelt, immer aus einer Anführungsschlusszeichen südlichen Perspektive. Und sie sagt, spielt doch nicht die Opfer. Das ist bemitleidenswert. Und sie meint das, was du gesagt hast. Sie meint das, was ein Philip Bartlack, was ein Andy Prosser gesagt hat. Hört doch mal auf. Ich habe ihre Blogposts gelesen. Ich habe ChatGPT gebeten, hey, gib mir 5 Punkte raus, was ihr eigentlich sagt, und lese euch mal 2 vor. Sie hat natürlich auch Kritik am alten System. Sie sagt, das Q-System, also das alte Scoresheet, war elitär, teuer und schwer zugänglich. Insbesondere für Menschen aus produzierenden Ländern, nicht englischsprachige Communities, People of Color und marginalisierte Gruppen. Sie beschreibt es als System, das nicht für uns gemacht wurde. So, und damit trifft sie natürlich einen Kern. Das haben wir gesagt, ja, das ist das Wesen einer Qualitätskontrolle. Und Qualitätskontrolle heißt auch Machtkontrolle. Also das dient mehrheitlich denen, die einkaufen und etwas Wert beimessen. Würden wir d'accord gehen?
Für wen ist denn das gemacht?
Ja.
Hey, mach mal weiter.
Ist gut. Machen Sie diese 5 Seiten. So, und dann gibt es ein paar andere Punkte, aber das finde ich jetzt gut. Sie sagen nämlich, sie hat große Skepsis gegenüber einer Boykotthaltung. Sie findet es privilegiert, sich jetzt empört abzuwenden, wenn man bisher Teil eines ausgrenzenden Systems war. Das neue System verdient laut ihr zumindest offene Beobachtung, bevor man es pauschal ablehnt.
Mhm.
Hat sie recht?
Nicht mit einer westlich kapitalistisch orientierten Organisation wie der SCA, die nur ganz eigen wieder die gleiche Dimension von Macht zementiert, wie wir das auch vorher schon hatten. Insofern nein. Ich würde sagen, Power to the People. Sie soll das Scoresheet machen, beziehungsweise es braucht ein Gremium außerhalb dieses Machtmonopols, welches so ein Scoresheet definiert. Und nicht die SCA, die ganz andere Ziele haben. Mhm. Und die sind vor allem betriebswirtschaftlich, und zwar eigenbetriebswirtschaftlich orientiert. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit der SCA, wirklich den Blick von Produzierenden in die eigene Perspektive mit aufzunehmen, traue ich der SCA nicht zu. Und ich würde sagen, die vergangenen Jahre, die Geschichte der SCA, haben da wenig Argumente für gesammelt, dass das jetzt hier sich ändert. Und die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, die Art und Weise, wie das jetzt ausgerollt wird und die Art und Weise, wie das dann auch adaptiert wird, würde meine Zweifel eigentlich noch verstärken.
Ich finde, mein Wunsch, und da muss ich Camila so halb beipflichten, ist, ich möchte dieses CVA als Plattform verstehen, und zwar als nicht fertiges Produkt. Denn wenn man jetzt, wenn es jemand schafft, dann ist es nicht die SCA, sondern das CQI. Und ich hoffe, das CQI hat irgendwie so eine beratende Instanz noch bei diesem CVA, zu sagen, hey, wir müssen viel buntere Stimmen da reinbringen und das zusammen entwickeln. Weil es eben, das haben wir anfangs gesagt, es war ein Top-Down-Implementierung. Das ist eigentlich ein Rohrkrepierer. Deswegen stößt es auf wenig Gegenliebe. Deswegen gibt es so viel emotionale Reaktion, das ist total verständlich. Philip Bartelak hat auch gesagt, hey, Scheidung, Mom and Dad und so weiter. Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, diese emotionale Haltung. Wenn man es aber schafft, das als Plattform zu verstehen, das ist jetzt mal so ein Entwurf und den können wir jetzt alle zusammen besser machen, dann ist es sicher besser, als eine Parallelorganisation zu schaffen. Denn dann hat man 2-3 Systeme. Und das gibt es ja eigentlich schon. Es gibt schon ein altes System. Und ich glaube auch, die einen werden einfach sagen, hey, weißt du was, ich mache mein altes weiter. Es darf aber nicht sein, dass wir die SCA jetzt einfach mit dem durchkommen lassen, sondern es braucht von meiner Seite her ein Verständnis, dass das eine Plattform ist und die muss dauernd verbessert werden und harsche Kritik üben, bis dann auch alle sagen, doch, jetzt können wir damit leben. Aber ich würde es jetzt nicht komplett boykottieren.
Ja, aber eine Plattform muss ja auf irgendeinem Fundament aufbauen. Und die SCA ist nicht geeignet, ein Fundament zu sein, welches dann wirklich eben nicht top-down ist. Das kannst du nur außerhalb von so einem Konsortium bauen, indem du eben eine genossenschaftliche oder Kooperativstruktur baust. Deswegen glaube ich, darf das ein Rohrkrepierer sein? Und ich glaube, man kann von dem lernen, man kann von alten Systemen lernen. Ich glaube, man muss sich wirklich die Frage stellen, welche Art von Cupping-Formulare braucht es eigentlich, in welchem Kontext, welche machen Sinn, um als Gesprächsgrundlage zwischen Verkosterinnen und Produzierenden eine Rolle zu spielen, welche sind sinnvoll für Röstereien mit Blick auf dann eben Röstprofile und so weiter. Das sind die, die uns dann am Ende interessieren. Mhm. Welche machen Sinn, um Kaffee vielleicht mit Konsumentinnen und Konsumenten zu konsumieren? Das sind ganz unterschiedliche Zielgrößen. Und ich glaube, wir haben diese internationalen Professionals, die sollten sich zusammenschließen, unabhängig von dieser großen Organisation, die im Zweifelsfall ihre eigenen Ziele organisiert und fragen, was ist eigentlich heute wirklich wichtig? Zumal wir ja mit dem Kaffee in einer Krise sind, in einer großen fundamentalen Krise, die sich zeigt natürlich schon seit Jahren in den Armutsstrukturen, in zu niedrigen Kaffeepreisen und so weiter. Und das ist ja ein Thema, welches auch von der SCA komplett ausgeblendet wird.
Das wäre nämlich in meinem Posting, und damit können wir eigentlich das schließen und zu euren Fragen gehen. Das war in meinem Posting die zweite Frage. Warum denn jetzt? Weil die SCA hat sich ausgeschwiegen seit mehreren Monaten über die generelle Struktur, strukturellen Probleme im Kaffee, aber jetzt vor allem auch die hohen Preise. Und die hohen Preise sind ja eben nicht überall nur positiv, sondern es gibt ja wirklich Röstereien, die es nicht mehr gibt. Es gibt Trader, die es nicht mehr gibt. Und die SCA sagt, ja, wir sind für alle da. Die haben sich aber ausgeschieden. Es gab kein einziges Statement dazu. Und da haben viele gesagt, hey, könnt ihr irgendwie was tun? Und jetzt kommen die so mit, wie sagst du manchmal, Blendkerze, Nebelkerze oder so?
Ja, Nebelkerze.
Und sagen, yo, hey, wir haben hier die Welt neu erfunden mit einem Scoresheet. Etwas, worauf die Welt überhaupt nicht gewartet hat, sondern wirklich mehr, hey, wir hören euch, wir hören wirklich hin. Und das ist eigentlich meine allergrößte Kritik, die SCA ist taub. Die hören nicht hin, was eigentlich abgeht, bringen jetzt das Teil hier rein und jetzt streiten wir darüber. Und ich finde es gut, dass wir das jetzt machen, aber für mich ist dann der Streit auch mal vorbei, damit wir eigentlich uns wieder den richtigen Problemen zuwenden können. Und ich glaube, der einzige Hebel, dass sich das dann auch verändern kann. Du sagst, es braucht eine Basis, dass die SCA, dass das Plattform, die Plattform braucht eine Basis. Ich glaube einfach aus, ist der wirtschaftliche Druck. Wenn das nicht angenommen wird, dann ist es wirklich ein Rohrkrepierer. Wenn die zu wenig Geld damit machen, vielleicht werden sie dann offen und sagen, okay, jetzt müssen wir mehrere Stimmen reinholen, um das wirklich zum Fliegen bringen. Weil die ja auch seit 5 Jahren daran gearbeitet haben.
Ja, wir werden es sehen. Wir werden es natürlich kritisch mit gleichzeitig offenen Augen beobachten. Wir werden auch uns damit auseinandersetzen. Der ein oder andere von uns wird die Ausbildung durchlaufen, um dann noch fundiertere Kritik zu üben oder vielleicht auch positive Elemente aufzunehmen in unseren Tagesablauf. Und wir werden es im Blick haben, was da so geht, aber natürlich auch da eine Position einnehmen, die auch wirklich kritisch hinschaut. Ne? Und wir werden uns da nicht um den Finger wickeln lassen oder einfach so einbauen lassen, sondern die Frage stellen, was ist das jetzt für ein Weg, aber was gibt es auch für andere Wege? Und es gibt ja schon positive andere Impulse. Mhm. Von zum Beispiel haben wir gesehen, Sustainable Quality Institute.
Ja, genau. Und die haben innerhalb von 48 Stunden 5000 neue Insta-Follower bekommen. Und zwar ist es gegründet von einem ehemaligen oder immer noch Q-Instructor, der einfach total frustriert war, weil ich glaube, der eine Woche vor diesem Announcement hat er seine Q-Instructor-Lizenz bekommen und dann halt kam die News. Plus machen wir eben Ende Monat, da werden wir dann nächste Woche kommunizieren, machen wir eine Live-Session hier, wir kappen mit euch zusammen, wir werden Kaffees verkosten nach dem neuen Format, dass man da mal so reinkommt und für sich dann auch sieht, möchte ich das oder bleibe ich beim Alten? Und das heißt nicht, dass ihr beratungsresistent seid, überhaupt nicht. Weil ich weiß auch noch nicht, was ich tun werde. Aber mit 5 Seiten werde ich auf keinen Fall cutten. Das macht einfach keinen Sinn. Ich bin jetzt irgendwie trainiert worden auf dem alten Scoresheet. Natürlich werde ich mich öffnen, aber lasst uns das zusammen live verkosten.